Nächster Halt, Universität.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts 9b. Heute geht es um die aktuelle Situation in Myanmar und wie es dazu zustande gekommen ist. Und dazu haben wir uns heute sogar zwei ExpertInnen eingeladen, und zwar Benedikt Mitte-Starke und Caroline Hirsch. Ich freue mich sehr, euch begrüßen zu dürfen. Vielleicht könnt ihr euch unseren HörerInnen kurz einmal vorstellen.
Wir freuen uns auch, hier zu sein. Ich bin Benedikt Mette-Starke, Doktorand in der Ethnologie bei Professor Bayer zu politischer und sozialer Anthropologie und habe in Myanmar 2019/2020 geforscht zu Digitalrechtsaktivismus.
Ja, auch ein Hallo und Dankeschön von mir. Freuen uns, dass wir hier sein dürfen. Ich bin Caroline Hirsch, ich bin Benedikts Kollegin. Wir sind beide Doktorandin bei Professor Dr. Juri Bayer. Ich habe meinen Master in Soziologie hier in Konstanz schon gemacht und habe dann die Möglichkeit bekommen, in der Ethnologie bei Frau Bayer meine Doktorarbeit zu Aktivismus in Myanmar zu schreiben. Und ich war 2018/19 überwiegend in Myanmar und habe dort meine Forschung zu Aktivismus gemacht, der sich auf Menschen konzentriert, die in Armut leben.
Vielen Dank. Auf eure beiden Forschungen würde ich später nochmal zurückkommen. Jetzt würde ich vielleicht erstmal gern kurz darauf eingehen. Also am 1.2.2020 gab es ja einen Militärputsch in Myanmar, und vielleicht so für unsere HörerInnen, die da jetzt noch gar nichts mitbekommen haben, wie die Situation in Myanmar vor dem Putsch aussah, könnt ihr vielleicht da so einen kurzen Grundriss vielleicht erklären, was in Myanmar so los war, bevor das überhaupt passiert ist?
Ja, gerne. Also Myanmar war von 1962 bis 2010 durchgehend eine Militärdiktatur. Seit 2010, also die letzten 10 Jahre, hat sich das Land tief in einem Demokratisierungsprozess befunden. Die erste zivile Regierung hat 2011 die Regierung übernommen. Das war die militärnahe Partei USDP, ausgesprochen Union Solidarity and Development Party, unter dem ehemaligen obersten Befehlshaber des Militärs Thein Sein. Dessen Nachfolger ist Min Aung Hlaing, unter dem das Militär jetzt geputscht hat. Und diese zivile Regierung unter Thein Sein wurde bei den ersten freien demokratischen Wahlen 2010 gewählt, die auch vom Militär selbst initiiert worden sind. Die zweiten freien demokratischen Wahlen fanden 2015 statt und die dritten im November 2020, bei dem dann jeweils die NLD, also die Nationale Liga für Demokratie, mit absoluter Mehrheit gewonnen hat. Und die NLD konnte bei den ersten Wahlen 2010 noch nicht teilnehmen, da sie damals noch nicht als Partei registriert waren. Und vor dem Putsch jetzt an der Macht war eben die NLD, das ist auch die Partei von Aung San Suu Kyi. Und die hat sich als Pro-Demokratie-Bewegung, sage ich mal, nach großen landesweiten Aufständen 1988 geformt, bei denen dann auch Aung San Suu Kyi als pro-demokratische Figur in die öffentliche und auch in die internationale Aufmerksamkeit gekommen ist. Während der ersten Regierungsperiode der NLD seit 2015 wurden versucht, weitere demokratische Reformprozesse voranzutreiben, welche dann auch wieder ein Wahlversprechen für die Wahl im November 2020 waren. Und ebenso wurden unter der NLD die Friedensprozesse mit diversen ethnischen Minderheiten vorangetrieben.
Ja, vielen Dank. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass es dann ab 2010 so einen Demokratisierungsprozess gab? Also wieso hat das Militär damals die Macht abgegeben, oder hat das Militär da überhaupt die Macht ganz abgegeben? Also gab es da Druck innerhalb der Bevölkerung, oder wie ist es dazu gekommen, dass dieser Demokratisierungsprozess stattgefunden hat?
Also ja, es gab auch Druck innerhalb der Bevölkerung. 2007 gab es auch große Aufstände, das war die sogenannte Saffron-Revolution, die auch sehr blutig niedergeschlagen worden sind. Und nach 1988 gab es nochmal einen Militärputsch. Also das Militär hat gegen das Militär geputscht, kann man sagen. und zwar mit dem, wie soll ich sagen, unter dem Ansinnen, das Land zu demokratisieren. Es wurde gesagt, okay, wir schreiben eine Verfassung, wir machen dieses, wir machen jenes. Dieses Verfassungsschreiben ist dann sehr, sehr lange nicht passiert. Es wurde aber eine Roadmap to Democracy ausgearbeitet. Das war, glaube ich, ein 5-Punkte-Plan, wenn ich mich recht erinnere. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Und da war halt einer die Verfassung, die Tatsache erst 2008 geschrieben worden ist oder verfasst worden ist, eben ein Jahr nach der Saffron-Revolution. Ein anderer Punkt war die Erbauung einer neuen Hauptstadt, Naypyidaw. Die Hauptstadt war bis 2004 oder 2005 war das Yangon. Das ist auch die Stadt, in der Ben und ich eben die letzten Jahre verbracht haben, überwiegend immer wieder. Genau, und 2005 wurde die Hauptstadt dann nach Naypyidaw verlegt, was eine unendlich krasse Stadt ist, die irgendwie aus dem Boden raus gestampft worden ist mit 20-spurigen Autobahnen, wo man halt auch sagen kann, kann man gut mit Panzern durchfahren. So, also, ne, es war schon eine, wie soll ich sagen, alles sehr inszeniert, ja, sehr auf die Macht des Militärs schon auch bedacht und im Endeffekt durch diesen Demokratisierungsprozess oder diese, ich sage jetzt wirklich, ich sage es ungern, aber in Anführungsstrichen die Öffnung dieses Landes, wurde das Land dann halt auch wieder attraktiver für ausländische Investoren. Das Militär ist auch eine sehr große wirtschaftliche Macht im Land. Die haben wahnsinnig große Firmen, Kooperationen, was auch immer, hatten jetzt auch mit der französischen Gasfirma Total, hatten die wirtschaftliche Beziehungen und so weiter und so fort. Also sie sind schon auch irgendwie gut verstrickt und natürlich durch so eine performative Demokratisierung wird man halt dann schon auch irgendwie nochmal attraktiver. Also,
genau, das ist, also dieser wirtschaftliche Aspekt ist ein Aspekt. Dadurch, dass gerade mit der Liberalisierung viele der Bereiche, also Öl und Gas, aber auch weitere natürliche Ressourcen, Edelsteine beispielsweise, dass die vor allem in Händen der Regierung und damit lange Zeit in Händen des Militärs lagen und dass Investitionsprojekte nur in Kooperation mit dem Militär für eine bestimmte Zeit lang möglich waren, steckt da ein gewisses Interesse dahinter. Der andere Punkt ist, Caro hat den Putsch vom Militär gegen das Militär 1988 erwähnt. Und da gab es einige Thesen, dass das auch ein motivierender Faktor für einige Militär war, zu sagen, wir brauchen jetzt eine Form von geführter Demokratie im Sinne von weiteren geführten Demokratien in Südostasien beispielsweise. Die Idee, die auch Singapur hat davon, wie sie sich selbst regieren wollen, nicht als zügellose Demokratie, sondern als geführte. Die Idee war also unter Umständen, zu sagen, wir wollen nicht, dass nochmal jemand gegen das Militär innerhalb des Militärs putschen kann und letztendlich diejenigen, die in der Militärführung sind, in Gefahr bringt, war eine These.
Genau. Und das Militär ist und bleibt auch noch ein wahnsinnig mächtiger politischer Akteur, der sich halt auch seine Vormachtstellung in diesem Demokratisierungsprozess selber zugesichert hat. Beispielsweise durch die Verfassung, die 2008 in Kraft getreten ist, die halt auch vom Militär selber geschrieben worden ist. Diese Verfassung legt halt fest, dass dem Militär 25% der 440 Parlamentssitze zustehen. Die können nicht gewählt werden, diese 110 Sitze, die werden einfach mit Militärs besetzt. Also sprich, es können nur 75% des Parlaments gewählt werden überhaupt. Dann Personen mit ausländischen Angehörigen dürfen nicht Staatspräsidenten werden und die Ministerien für Inneres, Grenzangelegenheiten und Verteidigung müssen auch von einem dienenden Offizier geleitet werden und das Militär ernennt auch einen der beiden Vizepräsidenten des Landes. Und das war jetzt beispielsweise für Aung San Suu Kyi, wäre das eigentlich wäre die Schachmatt gesetzt worden, dass sie Präsidentin werden kann des Landes, weil sie, da sie mit einem Briten verheiratet war und aus dieser Ehe zwei Kinder mit britischem Pass hervorgegangen sind, sozusagen hat sie ausländische Angehörige und kann laut Verfassung nicht Staatspräsidentin werden. Und ihr Anwalt hat aber eine Lücke in der Verfassung gefunden und dadurch wurde dann die Position der Staatsberaterin geschaffen, die sie dann besetzt. Und die Position des Staatspräsidenten wird dann mit einem Vertrauten von ihr besetzt. Also im Endeffekt regiert sie dann sozusagen indirekt. Und das hatte das Militär aber natürlich auch nicht so gedacht. Also es war wirklich, es hatte wirklich eine sehr geführte Demokratisierung werden sollen, wo die Vormachtstellung des Militärs nicht in Gefahr kommt. Aber Aung San Suu Kyi hat eben diverse demokratische Reformen angestrebt und wollte diese Machtstellung des Militärs auch schwächen.
Vielleicht dazu eine Ergänzung, was heißt Aung San Suu Kyi wollte Reformen anstoßen? Es gab Bestrebungen dazu, die Verfassung zu ändern, die Verfassung von 2008, also beispielsweise diese 25% des Parlaments, die einfach vom Militär gesetzt sind, zu streichen. Das Militär und auch die USDP, die militärnahe Partei, haben sich dagegen gestellt. Und bei diesen Anstößen zu Reformprozessen, die auch insbesondere vor den Wahlen im letzten November nochmal groß geworden waren, klargemacht, dass sie diese Änderungen an, was für sie der Geist der Verfassung war, nicht zulassen wollen. Es braucht aber für Änderungen an der Verfassung mehr als 75% der Abgeordneten. Das heißt, diese Verfassungsänderungen waren auch nach der Verfassung von 2008 nicht möglich.
Ja, das ist natürlich schon sehr krass, wenn 25% quasi definitiv vom Militär besetzt werden und man dann mehr als 75% braucht, um was in der Verfassung zu ändern. Es ist ja eigentlich so, dass man gar nichts ändern kann. Dann würde ich auch jetzt mal behaupten, dass es ja auch nie eine Demokratie da wirklich gab, weil wenn 25% nicht wählbar sind, kann man ja nicht von der Demokratie sprechen, oder?
Du siehst, wir beide seufzen.
Ja, also natürlich kann diese absolute Mehrheit immer geblockt werden, einfach durch dieses Viertel, das einfach fix vergeben ist. Aber ob es jetzt wirklich, also ich meine, was ist eine richtige Demokratie? Ja, da müssen wir jetzt irgendwie diese Frage stellen, dass man sagen kann, das war keine richtige Demokratie. Also ich würde das nicht sagen, ich würde sagen, das war halt wirklich ein Demokratisierungsprozess, der jetzt 10 Jahre lang gedauert hat. Die NLD hat in der letzten Wahl 83% aller wählbaren Sitze gewonnen. Also die Leute haben ja gewählt, also es wurde ja wirklich von diesem Recht Gebrauch gemacht. Aber jo, genau, also ich würde nicht sagen, dass man sagen kann, das war keine richtige Demokratie, weil dann muss man sich die Frage stellen, was ist eine richtige Demokratie?
Aber dann jetzt meine nächste Frage wäre nämlich dann auch jetzt gewesen, wie es dann zu dem Militärputsch kam. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass jetzt Aung San Suu Kyi versucht hat, an der Verfassung Dinge zu ändern, könnte das Militär da auch ein bisschen dann das Gefühl bekommen haben, oh, jetzt müssen wir schnell was tun. War das jetzt denn der Grund dafür, dass die jetzt da diesen Militärputsch eben gemacht haben am 1.2.?
Ja, also offiziell zweifelt das Militär ja die Glaubhaftigkeit dieser Wahlen an. Die haben bereits im Vorfeld, also vor den Wahlen, hat das Militär schon angefangen, Zweifel an der Legitimität der bevorstehenden Wahlen zu formulieren. Also da ist noch überhaupt nichts passiert gewesen. Und nach der Wahl hatte das Militär dann immer wieder den Verdacht gebracht, dass es bei den Wahlen zu Unregelmäßigkeiten und gar zu Betrug gekommen ist. Internationale Wahlbeobachter haben das aber nicht bestätigt. Die haben gesagt, diese Wahlen sind, ich sage jetzt in Anführungsstrichen, sauber abgelaufen. Und die NLD ist halt auf die Vorwürfe des Militärs nie eingegangen und das Wahlergebnis wurde keiner gesonderten Untersuchung unterzogen. Und wie ich schon gesagt habe, die haben 83% eingefahren. Die USDP hat, glaube ich, nur 7% oder so eingefahren. Und die restlichen Prozent verteilen sich auf ethnische Parteien, soweit ich das weiß. Und genau, und dementsprechend hat das Militär das dann als Vorwand für den Putsch genommen, meines Erachtens auch, weil die nie dachten, dass diese Demokratisierung so laufen wird, dass sie so verlieren, dass sie so abgelehnt werden vom Volk, also dass sie nicht gewählt werden, ja, dass die Opposition gewählt wird, dann auch noch, dass eine Frau einfach diese Wahlsiege einfährt, ja. Dann gab es noch, Minow Lane ist, also der Oberbefehlshaber, unter dem das Militär geputscht hat, der ist jetzt im Juni, wird der oder ist er geworden, 65, das ist eigentlich das Renteneintrittsalter. Und es ist wohl so, dass wenn ein Oberbefehlshaber dieses Rentenalter erreicht, dass er dann der USDP beitritt. Ne? Und der hatte wohl auch Ambitionen auf die Präsidentschaft. Und im Endeffekt hat dieser Wahlausgang diese Ambitionen ja dann auch irgendwie vermasselt. Und jo, da kommen viele Thesen zusammen, viele Vorwände, viele Überlegungen, die man sich da irgendwie machen kann, wie man da irgendwie Sinn aus dem Ganzen macht. Aber meines Erachtens war das einfach, dass das Militär das einfach nicht mehr so hinnehmen wollte, dass diese Vormachtstellung so ins Wanken kommt. Und dann wollten die halt agieren und da waren jetzt diese Wahlen einfach ein guter Zeitpunkt, was zu machen. Denn der 1.2. war ja auch tatsächlich der Tag, an dem das neue gewählte Parlament vereidigt hätte werden sollen. Also da wäre wirklich diese neue Periode losgegangen und da haben sie halt dann eingegriffen.
Und denke ich auch unterschiedliche Verständnisse von demokratischen Prozessen. Also beispielsweise, es gibt eine Wahlkommission, die gestellt wurde von der Regierung. Das ist, war rechtlich so vorgesehen, die Wahlkommission wurde gestellt von der Regierung und sollte unabhängig die Wahl beobachten und schauen, ob da alles mit rechten Dingen abläuft, ob die Wahllisten stimmen. Es gibt Wahllisten mit Personen, die eine Wahlberechtigung haben. Und diese Wahlkommission wurde eben unter anderem vom Militär angezweifelt, dass sie, ja, aber dadurch, dass sie von der Regierung gestellt sind, bestimmtes Interesse hätten. Die Haltung der NLD dazu war, das ist eine unabhängige Wahlkommission, dafür ist sie da. Deswegen könnt ihr als Militär nicht an uns als NLD herantreten, um mit uns darüber zu verhandeln oder darüber zu sprechen, was wieder in die Wahl ausgegangen ist. Dafür ist die Wahlkommission zuständig. Auf einer gewissen Ebene könnte man sagen, es gibt Gründe dafür, warum beide das so sehen, wie sie es sehen. Es führt aber letztendlich zu einer Situation, in der eine Verhandlung unglaublich schwierig ist oder sich darauf zu einigen, was denn nun tatsächlich passiert ist.
Ja, und die Kommunikation zwischen NLD und Militär war wohl auch von vornherein schon sehr, sehr schwierig. Also anscheinend haben Aung San Suu Kyi und Minow Lain irgendwie schon über ein Jahr nicht mehr miteinander gesprochen gehabt.
Ich habe auch gelesen, dass es einen Artikel gibt in der Verfassung, der Artikel 417, in dem steht, dass das Militär die Macht an sich ziehen darf, wenn die Einheit des Landes, nationale Solidarität oder Souveränität der Nation in Gefahr ist. Haben Sie das auch darüber dann begründet, dass Sie jetzt diesen Militärputsch machen dürfen, weil die Nation in Gefahr ist?
Ja, also es wurde, nachdem irgendwie früh morgens am 1.2. Aung San Suu Kyi und weitere hochrangige NLD-Politiker festgenommen wurden, die Parlamentsmitglieder im Gästehaus, wo sie in Quarantäne waren, auch festgesetzt wurden, wurde der Notstand für ein Jahr ausgerufen, mit dem Versprechen dann, wenn dieses Jahr abgelaufen ist, dass man weitere Wahlen oder neue Wahlen abhält. Und bis dahin wurde der SAC gegründet, der State Administration Council, unter der Leitung von Senior General Minow Lain, eben auf der Grundlage dieses Verfassungsartikels, den du gerade genannt hast. Ja. Und seitdem herrscht eine Ausgangssperre von 20 bis 4 Uhr, beziehungsweise vor einigen Wochen wurde das etwas gelockert, von 22 bis 4 Uhr, dass man zu Hause bleiben muss. Das Internet wurde großflächig immer wieder für längere Zeit abgeschaltet, Mobil und Glasfaser. Nach und nach wurden mobile Internetanbieter wieder zugeschaltet, aber nur die, die dem Militär gehören. Das sind unter anderem die Firmen MPT und Mitel. Es gibt große Einschränkungen der Meinungs-, Versammlungs- und Pressefreiheit. Es sind Versammlungen von mehr als 5 Personen untersagt. Die Presse darf die aktuelle Militärregierung nicht als illegitim bezeichnen. Und freie Medien operieren momentan nur noch aus dem Untergrund, weil die verfolgt werden. Also es ist auch vor 2 Wochen ein Editor von einem größeren freien Magazin, vom Frontier-Magazin, wurde der am Flughafen, als er ausreisen wollte, festgenommen. Und heute kam die Meldung, dass er jetzt nochmal 2 Wochen länger festgehalten wird, weil das Militär ihm die Verbreitung von Falschnachrichten vorwirft. Genau, und offiziell gibt es aktuell nur noch staatlich kontrollierte Medien, auf denen halt Propaganda verbreitet wird, kann man sagen. Ja.
Und wie gehen denn damit die AktivistInnen in Myanmar um, damit, dass jetzt die Internet- bzw. Telefonleitungen gekappt sind? Ja, gibt es da, wie reagieren oder haben die darauf reagiert?
Ja, also es gab große Reaktionen auf diesen ganzen Putsch, woraufhin dann auch immer mehr Internet immer wieder abgeschaltet worden ist. Also Internet abschalten ist ja irgendwie nichts Neues in dem Land. Im Rakhine State, also im Norden des Landes, ging jetzt in den letzten Monaten der längste Internet-Shutdown der Welt zu Ende. Die waren über ein Jahr, waren die komplett abgeschalten. Von der Welt hatten die keinen Zugang. So konnte halt auch kontrolliert werden, welche Informationen nach außen gelangen. Und der erste Widerstand generell hat sich aber bereits am Tag nach dem Putsch formiert. Also die Leute haben angefangen, um 8 Uhr abends Töpfe zu schlagen, aus dem Fenster, aus dem Balkon raus. Das ist ein alter Brauch, um böse Geister auszutreiben. Und da haben sie seitdem verwenden die den Brauch halt wirklich immer zum Anfang der Sperrstunde, um die bösen Geister des Militärs auszutreiben. Das ist ein wahnsinniger Krach. Wir haben ein paar Videos gesehen, es ist wahnsinnig beeindruckend, was da, also schon allein irgendwie was an Stimmung und Lautstärke auf Videos festgehalten wird. Das ist brutal. Und am 2.2. hat auch das medizinische Personal in Mandalay einen Generalstreik begonnen. Die haben ihre Arbeit niedergelegt und von da an sind diesem Generalstreik immer mehr Menschen beigetreten und haben somit das ganze Land lahmgelegt. Also wie Beamte, Lehrer, Bahnarbeiter, Bankangestellte, Angestellte aus Militärfirmen und so weiter und so fort. Das Ganze nennt sich CDM, Civil Disobedience Movement. Und dieser Generalstreik und das CDM, das hält einfach bis heute an und verliert meines Erachtens nicht an Kraft. Jetzt zu Anfang Juni wollte das Militär auch die Schulen wieder öffnen, aber sehr viele Lehrkräfte und sehr viele SchülerInnen und Studierende bestreiten diese Öffnung dieser Lehrinstitutionen einfach, indem sie sagen, Andi, wir sind Reisen, wir haben Angst vor Covid oder so. Und die Zahlen, die ich gelesen habe, wenn ich das jetzt richtig erinnere, war, glaube ich, dass 2/3 der Leute, die eigentlich in diesen Institutionen wären, das aber jetzt bestreiken. 8.2., also immer sind dann immer noch Anfang Februar, wurde das Kriegsrecht dann in einigen Regionen ausgerufen. Und am 9.2. hat die Polizei in Mandalay mit Wasserwerfern und Gummigeschossen auf die Protestierenden angefangen zu schießen. Und in Naypyidaw, also in der Hauptstadt, von der ich vorhin schon gesprochen habe, wurde dann auch mit scharfer Munition geschossen, wo die erste Person an einem Kopfschuss gestorben ist. Das war eine 20-jährige Frau. Das war das erste Todesopfer im Zuge dieses Putschs. Und seitdem eskaliert die Gewalt einfach immer mehr. Beispielsweise werden Menschen, die wegen der Proteste festgenommen werden, schwer misshandelt, während sie festgehalten werden, teilweise auch bis zum Tod. Am nächsten Tag werden sie dann entweder schwer verletzt nach Hause geschickt oder die Angehörigen werden benachrichtigt, dass sie den Körper jetzt abholen kommen. dabei kommt es auch vor, dass der Tor so aufgeschnitten und wieder zugenäht ist und dass einfach Organe entnommen worden sind, während diese Person, diese Körper festgehalten worden sind. Leute gehen auch nicht mehr in die offiziellen Krankenhäuser, die von Militärärzten mittlerweile betrieben werden, weil sie dort, wenn sie irgendwie mit Protesten in Verbindung gebracht werden, nicht behandelt werden, sondern irgendwie dann abgeholt werden und ins Gefängnis gesteckt werden. Und bislang wurden 6.164 Menschen festgenommen. Davon werden 4.983 immer noch festgehalten. Und 870 Menschen wurden bislang getötet. Diese Zahlen habe ich von der Homepage der Assistance Association for Political Prisoners, die seit dem Putsch tagesaktuell immer diese Zahlen online veröffentlicht. Also es eskaliert einfach weiter und die Situation spannt sich immer mehr an. Und diese friedlichen, sehr bunten Proteste vom Anfang sind mittlerweile einfach leider nicht mehr möglich, weil das Militär jetzt mittlerweile einfach rohe Gewalt anwendet.
Was die Leute immer noch benutzen, sind VPN-Clients, also sprich Möglichkeiten, eine bestimmte Form von Internetblockade auszuhebeln, sie zu umgehen, so zu tun, als säße man in einem anderen Land mit seinem PC, um beispielsweise auf Webseiten, die blockiert sind, wie Facebook, wie Wikipedia, wie Twitter, um darauf zu kommen, um weiter Kommunikation aufrechtzuerhalten, übers WLAN und über Festnetzanschlüsse, die aber natürlich bei weitem nicht so verbreitet sind wie mobile Anschlüsse und mobile Datenverbindungen. Das so zum technischen Aspekt des Widerstands und natürlich auch weitere Formen, irgendwie sichere Messenger zu benutzen, wie beispielsweise Signal, das weit verbreitet war. Oder es gibt auch klare, es gab zum Beispiel ein Schreiben von den Revolutionären in Hongkong, die auch ihre Tipps gesammelt haben, wie sie mit den Protesten damals in Hongkong umgegangen sind, die weitergeleitet wurden nach Myanmar und auch übersetzt wurden in verschiedene Sprachen, die in Myanmar gesprochen werden. Bridgefy, das eine App ist, mit dem man mit Bluetooth und anderen Formen von Netzwerken kommunizieren kann, auch wenn es kein Internet gibt, wurde teilweise benutzt. So wird versucht, irgendwie trotzdem noch, auch wenn keine Internetverbindung da ist, halt weiter Kommunikation aufrechtzuerhalten. Auch wenn allein der physische Druck dazu führt, dass diese Proteste, wie Caro gesagt hat, die breiten Proteste auf der Straße nicht mehr da sind. Es gibt immer wieder auch morgens, nachts Proteste, die kurz aufflammen. Es gibt kleine Figuren, die auf die Straße gesetzt werden, um sozusagen stellvertretend zu protestieren. Es gibt nach wie vor durchaus kreative Formen, die aber natürlich nicht mehr so sichtbar sind, wie sie es zwischenzeitlich mal waren.
Und wie reagiert denn die EU auf die Nachrichten? Also gibt es da eine Reaktion? Und wenn ja, wie fällt die aus?
Es gibt eine Reaktion. Die EU hat relativ lange auf sich warten lassen. Die USA und Großbritannien haben schneller reagiert, schneller auch mit gezielten Sanktionen reagiert. Es gab vorher schon mal in Ende der 80er und dann Anfang der 90er Jahre Sanktionen, die erst 2012 wieder aufgehoben wurden, die sehr, 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 sehr breit waren. Die Sanktionen, die es jetzt gibt, gehen spezifisch auf Militärunternehmen, also Unternehmen, die sehr eng mit dem Militär verflochten sind. Diese Sanktionen wurden zuerst in den USA und Großbritannien eingeführt und die EU hat zuallererst angefangen, bestimmte Personen, unter anderem Minhao Lying und diejenigen, die sozusagen in seinem inneren Kreis sind, zu sanktionieren, Konten einzufrieren, ihnen die Möglichkeiten zu entziehen, nach Europa zu kommen. Das Problem da war, seine Konten sind relativ egal, wenn er noch Unternehmen hat, die für ihn sozusagen Geschäfte machen können. Und das ist mittlerweile ein ganzes Stück eingeschränkt. Die Hauptunternehmen des burmesischen Staates sind eingeschränkt. Es gab auch einen Zulieferer beispielsweise für die Zentralbank in Myanmar, Gisika und Devrient, die Rohmaterialien für Geldscheine geliefert hatten, die auch mittlerweile ihre Lieferungen eingestellt haben. Es gibt aber nach wie vor noch Unternehmen, die auch in Myanmar produzieren und sich jetzt überlegen, was gibt es zu tun. Aldi beispielsweise produziert teilweise in Myanmar, Nivea produziert teilweise in Myanmar, aber auch eben solche Firmen wie Total. Und Total hatte das Problem, dass sie entsprechend halt auch Steuern zahlen mussten in Myanmar und sind jetzt dazu übergegangen, einen weiteren Aspekt, nämlich die Auszahlung von Dividenden, die sie sonst auch an die burmesische Regierung hätten auszahlen müssen, die haben sie eingestellt. Das heißt, dieser Raum und diese Geldzufuhr für das Militär wird auch von europäischen Seiten Stück für Stück eingeschränkt, aber die Verhandlungen sind sehr zäh. Und es gibt ein paar Aspekte, wie beispielsweise die Frage der Botschaften in Europa, die sich als, glaube ich, sehr schwierig herausstellen. In Mitte April, am 7. April, war es so, dass der Militärattaché Myanmars in Großbritannien die Botschaft Myanmars in Großbritannien eingenommen hat und im Prinzip den Botschafter Myanmars aus der Botschaft gekickt hat. So. Es gibt in Deutschland auch nach wie vor einen Militärattaché und eine Botschafterin. Und es gibt auch Teile der Botschaftsmitarbeitenden, die auch dem Civil Disobedience Movement sich angeschlossen haben. Und die Personen haben ihre Wohnungen verloren, denn die waren von der Botschaft angemietet, sind von der Botschaft angemietet und haben jetzt ihren Zugang zu Wohnungen verloren, sind teilweise mit Familie da, was die vor große Schwierigkeiten stellt. Das heißt, die Frage von Seiten der Europäischen Union und auch von Seiten Deutschlands ist, wie geht man jetzt mit so unterschiedlichen Repräsentationen Myanmars um? Sagt man jetzt, okay, diejenigen, die sich dem CDM angeschlossen haben und bereit sind, die zivile Regierung zu repräsentieren, erkennt man die als Repräsentation des Staates Myanmar an oder bleibt man bei dem Militärattaché beispielsweise? Wer repräsentiert jetzt den Staat?
Ja, wenn ich kurz einspringen darf. Genau, da ist dann nämlich auch noch die Frage, es hat sich nämlich Mitte April eine Schattenregierung gebildet. Zuerst hat sich das CRPH, also Committee Representing Byaungsulutdo ist der Name des Parlaments in Myanmar, die haben sich gebildet, das aus im November 2020 gewählten Parlamentsmitgliedern besteht. Und des Weiteren hat sich das NUG gebildet, die National Unity Government, die eben die rechtmäßig gewählte Regierung vertreten soll, bis dieser ganze Militärspuk vorbei ist. Aung San Suu Kyi wurde auch als Mitglied dieser Regierung benannt, jedoch wird sie eben seit dem Putsch festgehalten. Und ein Kabinett wurde gebildet, mit dem die Ministerien besetzt wurden, in dem es jetzt unter anderem auch ein Ministerium für Menschenrechte gibt. Und es wurde eine neue Verfassung geschrieben. Und alle Mitglieder dieser Schattenregierung halten sich halt entweder im Land versteckt oder befinden sich im Exil. Und momentan versucht eben auch diese Regierung von internationalen Akteuren als legitime Regierung Myanmars anerkannt zu werden. Und da wäre es ja theoretisch auch eine Möglichkeit, dass sich ein Botschafter jetzt zum NUG bekennt oder anstatt zum Militär. Dann wird es halt irgendwie ein bisschen tricky und vielschichtig, wenn es jetzt um die Repräsentation geht, weil dann auch sehr viel subtil abläuft. Und genau. Und des Weiteren im Zuge dieser Schattenregierung hat sich auch eine PDF gebildet, eine People's Defense Force. Die wird momentan aufgebaut und ist, soweit ich weiß, auch schon im Kampfeinsatz. Und es sollen die militärischen Streitkräfte dann sein, oder nicht sollen sie sein, sind sie, die unter ziviler Kontrolle stehen und im bewaffneten Widerstand gegen die Tatmadaw, also gegen das burmesische Militär, neben den ganzen diversen ethnischen Militärgruppierungen auch kämpfen. Genau, also es hat sich sozusagen schon eine alternative Regierung wieder gebildet, die legitime Regierung vertreten möchte. Und das macht die ganze Kiste dann mit der Anerkennung noch mal ein bisschen komplexer.
Genau. Nur um da ganz kurz einzuhaken, Genau, also es gibt die Bestrebungen, eine neue Verfassung zu aufzusetzen. Aufgrund dessen der Artikel 417 der alten Verfassung, also der 2008er Verfassung, war erwähnt worden. Das Problem in Anführungsstrichen dabei war, dass das Militär da etwas gemacht hat, was verfassungsrechtlich fragwürdig ist, denn sie haben sich sozusagen selbst eingeladen, die Regierungsgeschäfte zu übernehmen. Eigentlich hätte der Präsident des Landes sie einladen müssen. Der war leider verhindert, er war gerade im Gefängnis. Und deswegen hat es der Vizepräsident getan, der auch Teil des Militärs war. So, daraufhin hat nach Überlegungen das NUG und weitere Gruppen gesagt, okay, wenn das Militär die Verfassung bricht, die sie selbst geschrieben haben oder mitentworfen haben, dann muss diese Verfassung abgeschafft werden. Und es wurde eine Charta geschrieben, andere Entwürfe, die es schon von vorher gab, wurden aufgenommen, wie diese Verfassung denn jetzt geschrieben werden soll. Und das ist momentan im Prozess. Das ist eine Charta mit bestimmten Festlegungen, die beispielsweise Geschichtsschreibung betrifft, Geschichtsschreibung Myanmars, weil es da sehr unterschiedliche Standpunkte dazu gibt, wie Geschichte zu verstehen ist innerhalb des Landes, also wer beispielsweise wann gesagt hat, dass sie Teil von Myanmar sein wollen. Und das ist ein ziemlich, ziemlich komplizierter Aushandlungsprozess, der noch nicht hundertprozentig abgeschlossen ist, aber er ist auf dem Weg.
Und er wurde von der Bevölkerung sehr gut angenommen. Da gab es an dem Tag, wo diese Charta veröffentlicht wurde, also kann man auf Twitter unter anderem auch finden, wurden dann in den Straßen Myanmars, haben die Leute wirklich sehr rituell diese alte Verfassung angezündet und verbrannt, um wirklich so zu zeigen, okay, wir wollen jetzt weiterziehen und das andere hinter uns lassen.
Kann man denn dem Versprechen der Neuwahlen vom Militär Glauben schenken oder wie geht es denn jetzt in Zukunft weiter? Also wie seht ihr da, also was würdet ihr so ein bisschen prognostizieren, was da jetzt noch passieren wird in der kommenden Zeit?
Also es werden halt momentan diverse Schritte gegen die NLD und Aung San Suu Kyi vorgenommen. Also zum Beispiel wurde sie zweimal schon angeklagt, einmal, weil sie Walkie-Talkies zu Hause hatte, einmal, weil sie angeblich Schmiergelder angenommen hätte. Da gab es dann auch irgendwelche Bekennerschreiben, dass sie, oder nee, nicht Bekennerschreiben, Gottes Willen, Zeugenaussagen, dass sie da irgendwie Zeugen davon waren, wie die Schmiergelder angenommen hat und die aber ganz klar fingiert waren. Also weil das teilweise alles auch sehr absurd war. Das waren teilweise sehr absurde Summen, die sie da wohl im Bar entgegengenommen hätte sollen in einem Briefumschlag. Und das wurde dann sehr detailliert beschrieben. Und diese Summen an Chad, also diese Landeswährung, die passen nicht in den Briefumschlag. So. Da musst du irgendwie einen meterhohen Briefumschlag haben, dass du das alles reinkriegst. Also es waren wirklich sehr, sehr absurde Dinge, auf Grundlage derer sie angeklagt worden ist. Aber naja, sie wurde angeklagt, es wird verhandelt. Sie hatte, glaube ich, einen Termin hatte sie schon. Und im Endeffekt könnten ihr halt ein paar Jahre Gefängnis blühen. Dann kann sie natürlich nicht antreten. Dann wird gerade versucht, dass die NLD das aberkannt wird, dass sie eine offiziell registrierte Partei ist. Also auch mit Schmiergeldaffären und so weiter und so fort. Also es wird halt irgendwie jetzt so systematisch versucht, die NLD zu entmachten und von der Bildfläche verschwinden zu lassen. Und dann gibt es im Endeffekt keinen großen Gegenspieler mehr. Oder zumindest, also schon, aber der, soll ich sagen, so der strategisch offiziell größte Gegenspieler wäre halt dann irgendwie erstmal aus dem Rennen. Das NUG kann nicht antreten, weil die würden nie anerkannt werden. Also das Militär ist da schon irgendwie in seiner eigenen Blase, bereinigt die jetzt gerade in Anführungsstrichen. Und im Endeffekt könnte es dann schon sein, dass Wahlen stattfinden werden. Aber ich denke nur, wenn sie sich auch sicher sind, dass sie die gewinnen.
Das ist Der andere Aspekt, es mag sein, dass Wahlen stattfinden. Die Frage ist, wer glaubt an diese Wahlen? Wer macht bei diesen Wahlen mit? Wer gibt seine Stimme ab? Und das, was ich gleichzeitig sehe, ist, dass die NLD bzw. Aung San Suu Kyi als Institution die Bedeutung dieser Institution NLD nimmt ein bisschen ab. Man hat gerade in den Protesten gesehen, dass es viele junge Aktivistinnen und Aktivisten gibt, die auch jenseits der NLD agieren, die sich sehr gekonnt einsetzen, sehr kreativ einsetzen und dass diese Bewegung nicht unbedingt einen Kopf braucht, auch wenn der Rückhalt von Aung San Suu Kyi in der Bevölkerung unglaublich groß ist und sie eine wichtige Figur ist, gibt es gleichzeitig noch viele, viele andere Figuren, die in die Bresche springen könnten. Und dieser eine Kopf, wenn das Militär sie absägt, damit ist keine Lösung im Sinne dessen da, dass es dann keine Opposition mehr gibt, weil hinter wem soll man sich versammeln? Es gibt mittlerweile nicht nur eine Technik dazu, die dazu in der Lage ist, irgendwie verschiedene Leute miteinander zu vernetzen, sondern die Leute selbst wissen, wie sie sich miteinander vernetzen, wie sie miteinander kooperieren können, trotz aller Schwierigkeiten, die wir ja auch beispielsweise beim NUG erwähnt hatten, sodass da weiter Widerstand da sein wird. Und die Frage ist, wer hat den längeren Atem? Da Verhandlungen zwischen einer zivilen Bevölkerung und dem Militär schwierig sind, da man sich erstmal darauf einigen muss, über was verhandelt man denn gerade und was ist da eigentlich gerade passiert? Warum sollte man verhandeln?
Vielleicht nochmal eine Frage zu dem, was ihr vorher noch gesagt hattet, mit den Sanktionen der Länder drumherum, wie Europa, EU zum Beispiel. Bringt es überhaupt was? Also reagiert das Militär auf solche Sanktionen oder hat es eine Auswirkung?
Das Militär reagiert nicht offiziell auf solche Sanktionen, bis auf solche Aussagen wie beispielsweise, wir konnten auch schon bis 2010 gut alleine, wir werden jetzt auch alleine können. Das auf der einen Seite, auf der anderen Seite sieht man, dass es allein bargeldtechnisch momentan sehr, sehr knapp wird im Land. Dass viele Menschen, zum einen das Vertrauen in Banken nicht da ist, dann die Frage CDM in den Banken, sodass auch dieses Bargeldabheben gar nicht so einfach ist. Und man sieht, dem Militär geht auch das Geld aus. Also es gibt Überlegungen, wie beispielsweise eine neue Verordnung rauszugeben von Seiten des Militärs, wie viel Bargeld man überhaupt besitzen darf. Und alles andere wäre dann illegal, wenn man zu viel Bargeld besitzt. So, also es, man sieht, es gibt auf jeden Fall eine wirtschaftliche Wirkung. Ob das jetzt hundertprozentig auf die Sanktionen zurückzuführen ist, ist ein bisschen schwieriger zu sagen. Es gibt auch andere, zum Beispiel lokalere transnationale Organisationen, wie beispielsweise ASEAN, die versucht haben, da auch was zu machen, Fünf-Punkte-Plan erarbeitet haben, der gefordert hat, dass die Gewalt sofort enden soll, dass es einen konstruktiven Dialog geben soll zwischen allen beteiligten Parteien, dass es einen Entsandten von ASEAN geben soll, der dann auch Myanmar besucht. Und dass humanitäre Hilfe geleistet werden soll über diesen Verbund. ASEAN ist ein Verbund wie so ähnlich wie die EU, ist ein lokaler Verbund von Staaten mit dem Fokus darauf zu kooperieren, um im Prinzip gemeinsam wirtschaftlich weiterzukommen, als man es alleine tun würde. Das heißt, dieser Fünf-Punkte-Plan an sich ist schon was total Außergewöhnliches, dass Staaten, die normalerweise sagen, wir arbeiten zusammen, damit wir wirtschaftlich vorankommen, sagen, okay, aber das, was in diesem einen Staat passiert, schadet uns allen. Und da sind Staaten dabei, wie beispielsweise Thailand, die auch eine vom Militär eingesetzte Regierung haben. Das Problem ist, dass Min Aung Hlaing, sobald er von dem letzten ASEAN-Gipfel wieder zurück in Myanmar war, wo diese fünf Punkte ausgehandelt wurden, gesagt hat, ja, klar, kommt jemand von ASEAN bei uns vorbei, wenn sich die Lage stabilisiert hat. Weil erst dann kann diese Person natürlich sich die Lage im Land angucken und dabei auch sicher sein. Das blockiert natürlich den Konsens über die fünf Punkte absolut und weitere Maßnahmen dafür hat dieser Zusammenschluss ASEAN überhaupt nicht, weil es einer der wenigen Male ist, dass sie sich in dieser Art und Weise politisch positionieren. Das heißt, Sanktionsmaßnahmen, wie sie beispielsweise die EU entwickelt hat, die ja auch hoch umstritten sind, hat ASEAN nicht, um die Kritik, die sie jetzt nun durchaus haben, durchzusetzen.
Ja, vielen Dank für die Einblicke. Ich würde jetzt vielleicht nochmal abschließend zurück auf eure Forschung kommen, weil mich jetzt interessieren würde, ihr habt ja, also schon jetzt vor dem Militärputsch wart ihr in Myanmar und habt da geforscht. Wie sieht es denn jetzt aus? Könnt ihr gerade überhaupt noch forschen oder inwiefern hat jetzt dieser Militärputsch also eure Forschung beeinflusst?
Der Militärputsch hat, denke ich, unsere Forschung dadurch beeinflusst, dass die Leute, mit denen wir ja zusammengearbeitet haben über mehr als ein Jahr, dass diejenigen total getroffen sind. Alle, mit denen wir zusammengearbeitet haben, waren in irgendeiner Art und Weise politisch aktiv oder haben Aktivistengruppen zugearbeitet. Das heißt, viele davon haben sich in einer direkten oder indirekten Gefahr befunden. Wir haben beide das Glück, dass wir immer mal wieder Kontakt mit den Leuten haben, mit denen wir zusammenarbeiten. Und ich meine, wir waren beide im Land, als Covid die Flugverbindungen lahmgelegt hat. Das war das Erste, was unsere Forschung unterbrochen hat. Und jetzt ist das Leben derjenigen, mit denen wir halt zusammengearbeitet haben, viel mehr betroffen, denke ich, als unsere Forschung als solche.
Ich wollte nur kurz nochmal nachhaken, wie ihr den Kontakt zu euren, also Forschungsobjekten aufnehmt, wenn es jetzt auch mit dem Internet teilweise schwierig ist. Also wie kommuniziert ihr?
Wenn Internet da ist, dann hören wir was. Wenn keins da ist, dann hören wir nichts. Also wir sind verbunden auf überwiegend Signal. Mhm. Also bei mir ist überwiegend Signal. Und es geht, also jetzt bei mir zum Beispiel, geht es jetzt wirklich nicht mehr um Forschung, sondern nur noch so, Leute, geht es euch gut? Ist noch jeder am Leben? Ne? Also es wurden auch schon Freunde von mir angeschossen, weil die in der Frontlinie waren, wurde mit scharfer Munition auf die geschossen. Ein paar Freunde von mir sind jetzt momentan im Dschungel, weil sie sich dieser People's Defense Force anschließen. Also es ist im Endeffekt, jo, wenn sie Internet haben, dann hören wir was. Wenn sie keins haben, hören wir nichts. Und in der Zeit vertrauen wir einfach drauf, dass sie wohlbehalten über die Tage und Nächte vor allem kommen. Ja, und wir sind halt beide, als Covid losgegangen sind, wir sind mit dem vorletzten und du mit dem letzten Flug aus dem Land raus. Irgendwie, und das war halt dann so, ja, okay, jetzt stehen wir das irgendwie durch und dann passt es schon. Ne? Ihr bleibt jetzt irgendwie, wir bleiben jetzt da irgendwie alle safe und gesund und passen da alle auf uns auf und dann sehen wir uns wieder. Und dann kam halt irgendwie dieser Putsch und das ist jetzt, wie haben sie es genannt, Coup-Vid. Also eine Mischung aus Coup und Covid, weil Covid ist ja natürlich noch nicht vorbei, aber das ist jetzt aktuell schon das geringere Übel, was dieses Land da irgendwie zu ertragen hat. Und jetzt ja, nehmen die halt irgendwie Covid durch und ja, und wir verfolgen das irgendwie, also aus persönlichem Interesse natürlich auch und es geht schon auch irgendwie in die Forschung mit ein, aber jetzt in diesem aktiven Forschungsprozess, der ist bei uns beiden, würde ich sagen, abgeschlossen, zumindest größtenteils. Wir sind jetzt da irgendwie am Diss schreiben, machen das aus den Daten, die wir bekommen haben und arbeiten aber so tagesaktuell halt noch weiter mit irgendwie anderen Texten, Veröffentlichungen, was auch immer. Genau, aber für unsere Diss ist das jetzt.
Ja, und versuchen natürlich mit den Leuten, mit denen wir auch bisher zusammengearbeitet haben, so gut es geht, irgendwie auch jetzt weiter zusammenzuarbeiten, wenn es irgendwelche Projekte gibt, die die gerade haben, ist das, also für mich ist das auch Teil der Forschung in dem Sinne, dass es nicht einfach nur das Konzept ist von ich gehe dahin, versuche so viel Material, wie ich kann, zu sammeln und dann gehe ich weg und dann ist alles egal, was da ist, sondern das ist auch nach wie vor ein Austausch.
Ja, und was wir halt jetzt irgendwie momentan tun können, ist, wenn wir irgendwie Unterstützung geben können, dass wir dann auch irgendwie schauen, dass wir die hinbringen. Also wir wurden von den Leuten für unsere Forschung unterstützt und jetzt schauen wir halt, dass man irgendwas zurück unterstützen kann mit unseren begrenzten Möglichkeiten von hier aus.
Ja. Was könnte denn ich oder jetzt andere HörerInnen tun, um auch zu unterstützen, auch wenn wir jetzt natürlich keinen persönlichen Kontakt oder vermutlich keinen persönlichen Kontakt haben zu Menschen in Myanmar? Gibt es Möglichkeiten, auch zu helfen?
Es gibt relativ regelmäßig hier in Konstanz Mahnwachen für Myanmar auf dem Münsterplatz. Die werden auch entsprechend immer wieder auf Facebook angekündigt. Zum einen von der Initiative German Solidarity with Myanmar Democracy und auch der offenen Vernetzungsgruppe German Solidarity with Myanmar Democracy. Das ist eine Gruppe auf Facebook, die offen ist. Daher der Name. Es gibt, beziehungsweise gab in der Vergangenheit auch Spendenaktionen, die sind momentan teilweise ein bisschen schwierig, einfach weil die Frage ist, wie bekommt man überhaupt Geld ins Land? Ab und zu poppt immer mal wieder was auf und wenn man den Nachrichten sozusagen folgt oder auch diesen offenen Vernetzungsgruppen, bekommt man davon auch was mit. Auch das ist natürlich wichtig zu gucken, scheint einem diese Initiative jetzt irgendwie legitim und sinnvoll oder ist es vielleicht ein bisschen schwieriger? Ist es glaubwürdig, dass die Leute tatsächlich Geld irgendwie ins Land kriegen? Ist eine Daumenregel. Siehst du weitere Möglichkeiten?
Ja, also ja, irgendwie spenden, wenn man was hat. Es gibt die Seite I Support Myanmar. Das ist eine, die Seite prüft die Crowdfunder, die dort nicht angeboten werden, die Teil dieser Seite sind. Die sind teilweise, um das CDM zu unterstützen, um NUG zu unterstützen, um irgendwie Lebensmittelversorgung und so weiter zu unterstützen. Also auf diese Seite kann man gehen, isupportmyanmar.com. Das ist eine sichere Quelle, würde ich sagen. Ansonsten, ja, wie der Ben schon gesagt hat, Mahnwachen. Was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, dass man die irgendwie schaut, dass die Aufmerksamkeit oben bleibt. Also, dass man liest, dass man sich informiert, weil die Aufmerksamkeit war am Anfang schon groß da, also in uns, in der Medienlandschaft. Und naja, jetzt ist halt EM. Also jetzt interessieren wir uns nicht mal mehr für Hanau. Also ne? Ist leider Gottes so. Und es ist einfach jetzt schon länger her. Es dauert immer länger und die Aufmerksamkeitsspanne geht nach unten. Und dementsprechend informieren, auf Social Media teilen, posten, immer mal wieder sagen, so hey, hier in Myanmar gibt es auch noch was. Es gibt auf Instagram, es gibt auf Twitter wahnsinnig viele wirklich gute Kanäle, wo man gute Informationen aus dem Land bekommt. Ein super Kanal auf Facebook und auf Instagram ist Mohinga Matters. Mhm. Tabis aktuell wird da zusammengefasst, was momentan los ist und einfach wirklich, dass man diese Informationen liest und verbreitet, dass das nicht aus dem Bewusstsein rausgeht. Und am Mahnwachen teilnehmen. Es gibt auch verschiedene Petitionen zur Anerkennung des NUG, zur Ausweisung des Militärattachés aus Berlin, wenn man dafür steht, dass die ausgewiesen werden sollen, dass man diese Petitionen unterschreibt, dass man die teilt. Also dass da genau, dass man irgendwie einfach das im Bewusstsein behält und immer wieder. Und wenn es wirklich nur auf Social, also und leider Gottes ist es einfach Social Media, ist das meiste, was wir aktuell machen können. Gucken, dass wir da unsere Kanäle auch für sowas nutzen, dass man da Informationen sammelt und teilt. Genau.
Genau. Es gibt auch einen Brief, den wir beide unterschrieben haben von mehreren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die die Anerkennung des NUG fordert von verschiedenen europäischen Regierungen. Das Argument der europäischen Regierungen dagegen bisher ist, Staaten erkennen keine Staaten an. Okay. Es wäre trotzdem wichtig, das zu pushen. Deswegen gerade auch die Petition der Anerkennung des NUG ist ein wichtiger Punkt, weil dann können wir beispielsweise auch argumentieren, was es denn bedeutet, das NUG anzuerkennen. Also beispielsweise, was passiert, wenn beispielsweise Visa der aktuellen Botschaftsangestellten oder des Militärattachés auslaufen, werden die von der Bundesregierung einfach weiter verlängert. Wieder das Thema, wer gilt als Repräsentant des Staates Myanmar in Deutschland? Das ist eine Stellschraube, an der wir, glaube ich, eigentlich sehr viel tun könnten und nicht in die Lethargie zu verfallen, groß von Menschenrechten zu reden als Deutschland, deutsche Regierung, und dann aber einfach anzuerkennen, dass irgendjemand da halt in den Ministerien sitzt und dass das natürlich die Repräsentanten des Staates Myanmar sind. Da einfach weiter zu pushen, wäre super.
Ja.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einblicke. Es war wirklich sehr interessant und auch bedrückend. Also wenn ihr helfen wollt, habt ihr jetzt ein paar Möglichkeiten gehört, wo ihr starten könnt. Genau, und ansonsten ja, bedanke ich mich nochmal für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut und ja, dann wünsche ich unseren HörerInnen auch noch einen guten Tag, Abend oder
morgen. Schön, dass du uns eingeladen hast. Vielen lieben Dank. Ich glaube, uns hat es beiden Spaß gemacht, mit dir zu reden.
Auf jeden Fall. und auch danke an alle Hörerinnen und Hörer, die sich angehört hatten, was sie zu sagen hatten.
Definitiv. Gesù te mare.
Gesù te mare.
Endhaltestelle. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen.
Neun B ist ein Podcast des KIM Lecture Recording im Auftrag der Stufe und des Asters der Universität Konstanz.